Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraun.
Herzlich willkommen zu unserem Impuls. Wir haben am letzten Sonntag schon Erntedank gefeiert, obwohl der eigentliche Erntedanksonntag erst heute ist.
Ja, aber dabei wir da ja keine Ausnahmen sind, sondern es machen ja mehrere.
Ganz gewiss, es ist die Erntedankzeit und deshalb wollen wir auch gerne noch uns ein bisschen mit dem Thema weiter beschäftigen. Was bedeutet es denn eigentlich?
Ja, Dankbarkeit grundsätzlich ist ja nie fehl am Platz. Jetzt ist die Frage zu Erntedank, muss man da auf Gewalt dankbar sein oder muss man da besonders dankbar sein? Oder besinnt man sich einfach nur darauf, dass einfach Dankbarkeit was ist, worüber man sich selber auch sehr freuen kann?
Ja, ich habe eine interessante Wortassoziation bei dem Wort Dankbarkeit. Das kannst du nur bar haben.
Ah, das ist schön, ja.
Das hast du nur in bar. Aber du hast es. Du kannst es nicht irgendwo aufs Konto legen und irgendwann einmal wahrnehmen, sondern es ist jetzt hier verfügbar. Und das ruft uns eigentlich ins Hier und Jetzt. Ernte Dank für das, was hier ist. Nicht, was wir für ferne Zeiten uns auf irgendwelchen Konten horten, sondern was jetzt dran ist. Und das ist nicht nur der Dank, sondern das ist auch, was wir weitergeben. Wir haben am letzten Sonntag ja nicht nur Erntedank in Hallstatt gefeiert, sondern wir hatten auch Erntegaben und vor allen Dingen haben wir die Ehejubilare. 40 Jahre verheiratet, 50, sogar 60 Jahre und die Ehepaare eingeladen zu einem Segen. Und vielleicht ist das auch eine Form des Dankes, dass man miteinander durch dick und dünn gegangen ist. Es war nicht immer leicht für die Leute, aber wir sind beieinander geblieben und wollen einfach Danke sagen, dass wir diese Zeit teilen konnten.
Ich habe es sehr schön gefunden, weil wir das Fest nämlich ökumenisch begangen haben.
Ja. Das ist richtig. Muss ich auch überlegen.
Es war ökumenisch. Ja. Und es sind ja auch Ehepaare dabei gewesen, wo ein Teil ursprünglich katholisch, einer evangelisch war. Und das war irrsinnig verbindend. Zumindest hat sie so empfunden. Sehr schön, dass dann auch zwei Pfarrerspersonen da gewesen sind, katholisch und evangelischer. Und dass da kein Unterschied war und dass wir einfach miteinander das gefeiert haben. Und auch wir als Gemeinde quasi Danke gesagt haben für die Hartnäckigkeit, dass die Ehe funktioniert hat, dass die Ehe lange aufrecht geblieben ist und dass viele Kinder in die Welt gesetzt wurden, mittlerweile natürlich auch schon Enkelkinder. Und so unsere beiden Gemeinden, Pfarrgemeinden, weiter bestehen können.
Ja, vor allen Dingen, weil du das Stichwort Ökumene ansprichst, bevor es eine kirchlich gestaltete Ökumene gab zwischen verschiedenen Kirchen, wurde Ökumene schon immer gelebt in der Ehe. Und das ist die kleinste und wichtigste Zelle, wenn zwei konfessionsverschiedene Paare, also Partner zusammenfinden, dann sind sie per se schon darauf angewiesen, dass sie auch den anderen respektieren, dass sie den anderen wahrnehmen und davon lernen. Und wir als Kirchen hoppeln eigentlich hinterher, um zu begreifen, was die schon längst miteinander immer ökumenisch gelebt haben.
Nämlich jeder für sich und jeder aufs Neue. Wertschätzen lernen, was der andere hat, was ich nicht habe. Und ich finde das einen sehr schönen Gedanken, dass nämlich das nicht als trennen, sondern gerade als verbindendes Element in die Ehe mit einfließt. Das ist eigentlich was sehr Schönes, was einen ein wenig einen Weitblick gar gibt im Leben.
Darum gibt es den Begriff konfessionsverbindende Ehe, die eigentlich wichtig ist. Natürlich haben auch in der Vergangenheit ist viel Leid passiert, wenn dann Druck ausgeübt wurde auf einen Partner. Du musst doch jetzt so werden wie wir. Und du kannst nicht da jetzt bist du Teil unseres Haushaltes, so war das früher. Und jetzt werd doch evangelisch oder katholisch, ist von beiden Seiten ganz stark passiert. Und das springt natürlich immer wieder auch noch manchmal so bei Gesprächen wird darüber berichtet, wie schwierig das auch war.
Absolut. Und ich glaube jetzt, dass es ganz, ganz schwierig ist. Ich meine, es ist natürlich ein leichtes am Papier, jetzt seine Konfession zu ändern. Aber es ist sehr, sehr schwierig, wenn du so erzogen worden bist, entweder katholisch oder evangelisch oder ganz anders, dass du dann sagst, so, jetzt bin ich plötzlich das andere. Das ist ja ganz, ganz schwierig. Die kindlichen Prägungen sind da, die Erlebnisse im eigenen Elternhaus sind da, die Feste sind da, die Gestaltung der Feste, vielleicht nur Familien oder regionale Traditionen. Und da kannst du nicht einfach sagen, so, jetzt tue ich halt um und bin jetzt auf einmal anders. Du bleibst der gleiche Mensch, an dem, was am Papier steht. Deswegen ist das auch fast ein bisschen ad absurdum geführt, wenn man halt sagt, ich muss meine Konfession ändern.
Ja.
Aus dem Grund, weil halt der Partner auch anders ist. Ja.
Passiert ja auch kaum noch. Das erleben wir vielleicht eher in bei Ehen mit Andersgläubigen, also nicht im christlichen Bereich, die aus einer anderen Religion kommen. Und dort ist natürlich die Sensibilität noch einmal viel, viel höher füreinander gefordert auch, wie man jetzt miteinander umgeht. Und wenn der eine fordert, du musst jetzt meine Religion haben, ist das natürlich keine gute Basis für einen Respekt voneinander auch. Es kann wachsen, es kann kommen, aber es muss nicht kommen, nicht wahr?
Wir haben an dem Sonntag eine sehr schöne Predigt gehört und da ist es um die 7 Brote gegangen.
Ja, die 7 Brote, die Geschichte war nach Markus 8, wo eigentlich 4000 Menschen zu Jesus gekommen sind und sie haben sehr, sehr viel erlebt, gehört, Heilungen wahrscheinlich auch, Predigten und Berührungen. Und dann haben sie Hunger, das körperliche Bedürfnis. Wir können die Menschen nicht einfach wegschicken. Was bleibt denn jetzt? Und dann entsteht die Frage, wie kriegen wir die satt? Und Jesus hat Mitleid mit den Menschen. Und dann fragt er, wie viele Brote haben wir denn eigentlich? Naja, 7. 7 für 4000. Das ist ja wohl ein Witz. Das kann nicht gehen. Und haben wir vielleicht nur die Möglichkeit, sowas mit Humor zu nehmen, wenn uns der Humor nicht vom Hunger schon vergangen ist. Und ich habe den Eindruck, dass es hier nicht nur bei diesen 7 Broten um Essbares geht, was man in sich hineinschlingt und den Magen füllt, dann wären sie wirklich nichts. Sondern hier geht es eigentlich um Brote, die wir im übertragenen Sinne teilen. Und wenn wir sie nicht teilen, bleiben sie 7 magere Brote. Aber wenn wir beginnen zu teilen und immer mein Gegenüber zunächst versorgen mit dem, was ich geben kann, dann werden aus diesen 7 Broten 7 Körbe voll, die man nachher aufgehoben hat. Und ich habe diese 7 Brote auch mit Namen benannt, die wir teilen können. Das erste, was ich gesagt habe, ist einmal die Gelassenheit, dass wir, wie Jesus sagt, setzt euch mal hin, macht euch keinen Stress, kommt runter und begegnet einander mal in Freiheit und schauen wir doch mal in Ruhe, was wir jetzt machen können. Das zweite war das Mitleid. Das zweite Brot, was wir teilen, kennen wir das noch? Mitleid? Oder ist das nur so eine Gefühlsregung? Der tut mir leid. Oder aber echtes Mitleid versucht auch den anderen wahrzunehmen und seine Bedürfnisse zu erkennen. Also das Brot des Mitleids. Das dritte Brot ist die Dankbarkeit, von der haben wir heute schon gesprochen. Dankbar, hier im Moment jetzt zu werden für das, was ich habe, was wir sind. Und dann geht's weiter. Das vierte Brot, was wir teilen und was entscheidend ist, dass wir auch loslassen, dass wir bereit werden zum Wandel, dass wir uns bereit machen zu vergeben, was in der Vergangenheit vielleicht passiert ist, geschehen ist, dass wir neue Seiten aufschlagen, loslassen. Das fünfte Brot, die Liebe, ist natürlich selbstverständlich, aber nicht eine allgemeine irgendwie Liebe, sondern eine aktive Liebe, die auch sogar den Feind mit einschließt und das Böse überwindet und es bewusst hinter sich lässt. Jemand hat einmal gesagt, man kann auch das Böse überlieben, indem man die Liebe stärker macht als das Böse und ihr das entzieht, Ja, ein sechstes Brot, was wir teilen, ist der Glaube, aus dem Vertrauen wächst. Die Offenheit, das Gute anzunehmen, und manchmal ist im Leben etwas so, und wir müssen feststellen, so ist es, und dass wir im Vertrauen dazu kommen, dass aus dem so ist es ein so ist es gut geworden werden kann. Das ist eine ziemliche Challenge, eine ziemliche Herausforderung, aber wenn wir sie nicht denken, dann wird sie nicht stattfinden. Aber wenn wir sie mal ins Auge fassen, auch wenn unser Herz noch weit vielleicht weg ist, wollen wir doch in der Richtung unterwegs sein. Und daraus folgt das siebte Brot, die Hingabe. Sich auch nicht zu schade zu sein, oh, was verliere ich und schaffe ich das, sondern einfach mal hier im Moment zu fragen, wo werde ich gebraucht? Und manchmal eben nicht die Kosten schon wieder von vornherein zu berechnen, dann werden es wieder sieben magere Brote, die uns nicht sättigen. Aber indem wir teilen, empfangen wir auch vieles zurück. Und wenn der andere auch sieben Brote hat und der nächste nochmal und die kleinen Fische, die hier erwähnt werden, plötzlich auch noch zum Vorschein kommen, dann sind wir eigentlich eine reich beschenkte Gemeinschaft. Und der Mangel, der am Anfang stand, wird plötzlich zu einem Gewinn, weil wir auch nicht mehr alles selbstverständlich nehmen. Das war so im Kurzen und Ganzen das, was uns beschäftigt hat. Ich habe diese Predigt dann am Montag nochmal gehalten. Es war auch ein großer Anlass, eben in Bad Ischl, da war Lichtbradl-Montag, Jahrgangsfeiern. Und dort habe ich dann auch bewusst auch den Gedanken des Wiedersehens und der Erinnerung eingeflochten, was eigentlich uns zu Menschen macht, die auch eine Geschichte haben, die, wenn wir zurückblicken, wir wahrnehmen, was sich doch verändert hat, auch vielleicht zum Positiven. Und da sollten wir hinschauen. Und dann sind wir wieder bei der Dankbarkeit. In diesem Sinne, ernte Dank noch einmal von einer anderen Seite betrachtet. Ich wünsche uns einen schönen Sonntag und eine gute Woche.